Deutschlandfunk. Der Tag.
Ein israelischer Fernsehjournalist sagt über die Folgen der jüngsten Terroranschläge in Israel mit 11 Toten.
Das Sicherheitsgefühl der Israelis ist so schlecht wie seit der zweiten Intifada nicht mehr. Wir hatten zwar vor ein paar Jahren viele Messerangriffe, die waren aber auf einige Orte begrenzt. Das ist jetzt anders. Die Anschläge finden tief innerhalb der großen Städte hinter der grünen Linie statt.
Die grüne Linie markiert die Grenze zwischen Israel und dem besetzten Westjordanland. So erklärt es unser Nahostkorrespondent Benjamin Hamm in seinem Bericht, den er uns an diesem Mittwochvormittag aus Tel Aviv überspielt hat. Allein am gestrigen Dienstagabend sind dort 5 Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Täter, ein junger Palästinenser, hatte mit einem Sturmgewehr auf sie geschossen. Die Serie von Anschlägen in Israel ist die schlimmste seit Jahren. Wie die Menschen dort trotzdem versuchen, ruhig zu bleiben, obwohl die Gewalt wieder mitten in ihren Alltag hineinbricht, das schildert gleich mein Kollege Benjamin Hammer direkt aus Tel Aviv. Und in Deutschland trifft der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen erste Notfallvorkehrungen, falls die russische Führung den Gashahn abdrehen sollte. Am Mittag ist der Kreml zwar etwas zurückgerudert, gleichwohl gilt es, vorbereitet zu sein, so die Botschaft aus Berlin. Wir hören gleich mehr darüber. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Schön, dass Sie zuhören. Die Bundesregierung bereitet sich im Schatten des Kriegs in der Ukraine auf eine angespannte Lage bei der Gasversorgung vor. Die Vorsitzende des BDEW, das ist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andreae, beschreibt die aktuelle Lage so.
Also erstmal ist es so, das ist wirklich ganz wichtig, wir haben im Moment keinen Versorgungsengpass. Ganz wichtig, damit wir hier auch Klarheit und Ruhe haben. Aber wir müssen uns natürlich auf einen potenziellen Lieferstopp russischer Gasmengen vorbereiten. Die Unternehmen müssen sich vorbereiten auf diese Situation. Und wir brauchen eine europaweit einheitliche Vorgehensweise, damit hier möglichst eine Klarheit herrscht.
Soweit die Analyse von BDEW-Chefin Kerstin Andreae. Bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk-Radioprogramm. Früher einmal war sie übrigens Wirtschaftsexpertin der Grünen Bundestagsfraktion. Heute Morgen nun, am Mittwochmorgen, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die sogenannte Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Klingt kompliziert, fragen wir also gleich nach, was das genau bedeutet, ob das eher beruhigend oder eher alarmierend ist. Ich habe darüber am frühen Nachmittag mit Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen und ihn zunächst gefragt, welche Aufgaben der jetzt einberufene Krisenstab hat.
Ja, es geht einfach mal jetzt darum, sozusagen erhöhte Wachsamkeit an den Tag zu legen. Sprich, dieser Krisenstab soll sich die Lage auf dem Gasmarkt eben ganz genau anschauen. Er soll täglich Berichte verfassen, wie es um die Gasversorgung steht, wie steht es um die Lieferbedingungen und so weiter. Die Unternehmen sollen sich jetzt auch nochmal mit Anbietern im Ausland ins Benehmen setzen, da ihre Zusammenarbeit nochmal intensivieren. Also es geht erstmal einfach um eine genaue Beobachtung, die tägliche Analyse. Was passiert auf diesem Gasmarkt und in diesem Krisenstab? Da sind übrigens Vertreter des Wirtschaftsministeriums drin, der Bundesnetzagentur, aber eben auch der Bundesländer und der Versorger, die ab jetzt sozusagen täglich miteinander verbunden sind und sich austauschen.
Jörg, wenn ich dir so zuhöre, stellt sich mir jetzt nur die Frage, all das, was der Krisenstab machen soll, geschieht das nicht sowieso schon? Also anders gesagt, braucht es dafür jetzt noch einen extra Krisenstab?
Also man kann es vielleicht sich so vorstellen, natürlich gab es vorher schon im Ministerium, haben sich die Experten das genau angeschaut, wie sich der Gasmarkt, wie sich auch die Füllstände natürlich vor allen Dingen in den Speichern entwickeln. Aber das war mehr so sporadisch, dass man eben alle paar Tage gesagt hat, wie ist denn die Lage? Und jetzt ist einfach angesichts der Möglichkeit, dass Russland ja doch einfach von heute auf morgen den Gashahn zudrehen könnte, hat man eben jetzt, ich sag mal, die Aufmerksamkeit forciert und deswegen dieser tägliche Krisenstab. Aber man muss tatsächlich sagen, das ist alles noch so low level.
Für die einen klingt das jetzt möglicherweise beruhigend, andere finden das eher alarmierend, wenn sie nur das Wort Krisenstab hören. Wie geht es dir damit?
Also ich denke mal, es ist eben ein formaler Vorgang. Es gibt diesen Gasnotfallplan, da ist das ja genau minutiös festgehalten. Der ist übrigens auch öffentlich, den kann man sich runterladen im Netz, kann sich das nochmal durchlesen. Ist allerdings sehr technisch formuliert. Es ist sozusagen eine Handlungsanweisung und ich glaube, das ist immer schon ganz gut, wenn man eine Handlungsanweisung hat, gerade wenn man eben mitten in der Krise steckt.
Krise, Notfall, ich habe es eben schon gesagt, es klingt alarmierend. Welchen Eindruck hat der Wirtschaftsminister, hat Robert Habeck heute auf dich gemacht, heute früh bei diesem Statement?
Also Robert Habeck ist ja mehr so einer der coolen Minister hier in Berlin, gilt ja auch als der Philosoph in der Regierung. Und er ist auch immer bemüht quasi, sich als Pragmatiker zu zeigen. Und das macht er ja auch in der Politik zum Beispiel, indem er sagt, wenn wir im Augenblick noch nicht unabhängig sein können von russischem Gas, dann können wir eben jetzt auch nicht einseitig einfach die Verträge kündigen. Also er ist ein großer Pragmatiker, aber heute fand ich tatsächlich, war er auch ein bisschen nervöser als sonst. Sonst ist er auch rhetorisch immer sehr geschliffen und kommt sehr gut rüber. Und heute fand ich tatsächlich auch, war ein bisschen nervöser als sonst, was vielleicht dann auch schon noch ein bisschen die Besonderheit der Situation beschreibt.
Auf jeden Fall. Was sich viele, ja nicht nur du und ich, in diesen Tagen fragen, es ist immer davon die Rede, dass ja auf die kurze Zukunft gerechnet genügend Energie, sprich Gas und Öl, vorhanden sind. Wie sieht es denn aktuell aus? Hätten wir Alternativen? Haben wir genügend Reserven?
Also nicht wirklich, muss man sagen. Deutschland hat ja gerade erst begonnen, sich jetzt umzustellen, also will von russischem Gas und Öl unabhängig werden. Das klappt eigentlich auch schon ganz gut, muss man sagen. Die Verträge werden jetzt langsam umgestellt. Man muss ja wissen, das ist ja kein Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Gazprom, sondern eben von Privatunternehmen. Aber diese Vertragsumstellungen, die laufen schon. Bei Gas waren wir ursprünglich zu 55% abhängig von Russland. Jetzt sind es nur noch 40%. Also da passiert was. Dann kommen ja auch noch diverse Verträge dazu über Flüssiggas. Die EU hat sowas jetzt abgeschlossen mit den USA. Robert Habeck war in Katar, hat da eben auch verhandelt schon mit mehr so mittlerer Frist 2025, 2026. Aber das Problem, muss man einfach ganz offen ansprechen, ist der nächste Winter. Da wird es eigentlich nach der Einschätzung der meisten Fachleute wirklich nochmal schwierig, hier ohne russisches Gas über die Runden zu kommen, weil die Speicher eben jetzt zu 26% noch gefüllt sind und das reicht natürlich nicht aus und das reicht eben auch nicht aus, was da von anderen Ländern kommt. Also lange Rede, kurzer Sinn, tatsächlich ist es so, zumindest noch für den nächsten Winter wird es schwierig. Danach, so heißt es zumindest auch von Robert Habeck, also schon im nächsten Jahr, könnte man es vielleicht tatsächlich schaffen, sich weitgehend auch von russischem Gas unabhängig zu machen.
Du hast eben schon beschrieben, dass der Minister angespannt auf dich wirkt, jetzt aktuell besonders verständlich. Ich frage mich, ob das auch daran liegt, weil er ja auch von allen Seiten, auch in der Innenpolitik und von der Wirtschaft unter Druck geraten ist. Also aus der Grünen Bundestagsfraktion, aber auch von Verbänden, beispielsweise vom Energie- und Wasserverband, war ja schon in den letzten Tagen immer wieder zu hören, wir brauchen diese Frühwarnstufe, jetzt kommt sie. Hat Habeck da einfach nur dem Druck nachgegeben?
Also das ist ein bisschen nicht ganz einfach einzuschätzen. Also sicherlich, vermute ich mal, hat er erstmal auf Zeit gespielt. Denn diese Drohung Russlands, dass man eben nur noch in Rubel bezahlt werden will, die steht zwar im Raum, aber vielleicht war da eben auch die Hoffnung, dass Moskau doch zurückziehen würde, schon viel früher. Deswegen hat er gezögert. Das andere ist natürlich, dass die Ausrufung dieser Notfallplanung sorgt natürlich schon auch für Nervosität. Das hat man ja heute an den ganzen Reaktionen auch gesehen. Und Nervosität belastet natürlich dann auch im Zweifelsfall die Preise, die dann weiter nach oben gehen. Da ist ja auch viel Spekulation im Markt. Und wir haben ja das heute gehört, die Inflation ist jetzt nochmal auf einen Rekordstand gestiegen. Also das wollte Habeck sicherlich vermeiden. Deswegen, das könnte ein Grund sein, warum er gezögert hat. Auf der anderen Seite war es ja so, dass man eben dann doch davon ausgehen musste, dass Russland seine Drohung ernst macht. Man hat ja erst am Mittag diese Drohung sozusagen relativiert. Aber sie bleibt natürlich als Damoklesschwert bestehen. Und deswegen war das dann wohl auch die Gewissheit für Habeck. Er muss jetzt in die Öffentlichkeit, er muss vorbereiten und Pläne auch oder die Öffentlichkeit auch eben vorbereiten, dass da was kommen könnte. Weil wer weiß, wenn Russland eben doch ernst macht, dann kann das ganz schnell gehen. Und dass, wenn man das gar nicht vorbereitet, dann ist natürlich die böse Überraschung, sage ich mal, noch viel größer.
Ja, gut, dass du es ansprichst. Danach wollte ich dich nämlich sowieso fragen, nach diesen Meldungen, die dann uns über die Mittagszeit herum erreicht haben, dass der Sprecher des Kreml, Dmitri Peschkow, also gesagt hat, naja, diese Umstellung von Euro und Dollar auf Rubel, das geht ja gar nicht so von heute auf morgen, das wird jetzt doch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das klingt ja erst einmal nach Entwarnung. Hat es da schon Reaktionen drauf gegeben in Berlin?
Also nicht wirklich, weil wie gesagt, das ist ja nur, also im Grundsatz war ich, sagt ja Putin und sagt der Kreml ja jetzt nicht, wir verzichten auf diese Umstellung, die ja doch eben das Ziel hat, dass man sagt, wenn der Westen in Rubel zahlen muss, dann kann man vielleicht auch eben die Sanktionen ein Stück weit aushebeln. Also diese Drohung steht ja weiter im Raum und insofern bleibt mit den ganzen möglichen Gefahren, die sich daraus entwickeln würde. Insofern, glaube ich, bleibt man eben auch bei diesem bisherigen Kurs. Man hat jetzt diese erste Stufe gezündet, hat gesagt, wir haben jetzt diese erhöhte Wachsamkeit. Und ich glaube, da hat eben auch jetzt die neueste Wendung im Kreml, hat dazu keiner anderen Einschätzung geführt, weil eben die Möglichkeit immer doch besteht, dass Russland den Gashahn zudrehen könnte. Und ich glaube, was eben bislang ja viele auch gesagt haben, dass man auf den Kalten Krieg auch verwiesen hat, auch selbst damals hat ja die Sowjetunion nie die Energielieferung unterbrochen. Also ich glaube, von dieser Hoffnung ist man mittlerweile einfach abgekommen, weil man ja auch sieht natürlich, was in der Ukraine passiert und wie Russland da vorgeht. Also da ist man jetzt schon, fährt man einen sehr harten, realistischen Kurs und dazu gehört meiner Einschätzung nach eben auch jetzt diese Ausrufung der ersten Warnstufe.
Du sagst realistischer Kurs und du hast ja auch schon gesprochen von der Nervosität, die wir jetzt alle seit Wochen ja hören und spüren in Unternehmens- und Wirtschaftskreisen über die Auswirkungen dieses Krieges auf die deutsche Wirtschaft. Dennoch ist die jetzige Situation ja einmalig. Wir hatten ja, du sagst es selbst, so einen Lieferstopp selbst zu Zeiten des Kalten Krieges nicht. Was würdest du sagen, wie verlässlich denn die Prognosen, all die Modelle sind, in denen uns momentan vorgerechnet wird, was uns drohen könnte?
Da müsste ich jetzt schlauer sein als die Wissenschaftler, die sich damit ja wirklich täglich beschäftigen. Also es gibt einfach unterschiedliche Prognosen von unterschiedlichen Forschungseinrichtungen. Die einen sagen, Deutschland könnte das ganz gut verkraften. Der Einbruch bei der Wirtschaftsleistung wäre zum Beispiel bis zu 3%. Bei Corona waren es ja 4,5%. Also das wäre natürlich verkraftbar. Aber es gibt eben auch ganz andere Stimmen, die sagen, man kann das eben mathematisch nicht so genau bestimmen. Und natürlich wäre es so, wenn Unternehmen jetzt anfangen müssten, ihre Produktion zu drosseln. Nehmen wir mal die Chemie. Chemie ist eben in vielen, vielen Grundprodukten mit drin. Das heißt, wenn bestimmte Sachen nicht mehr geliefert werden können, dann hat das eine Folge von Kettenwirkungen, die eben gar nicht absehbar ist. Oder auch Stahl zum Beispiel hat ja Auswirkungen auf die Autoindustrie und so weiter. Und das ist so ein Effekt, wo man sagt, man kann das letztlich gar nicht genau berechnen. Deswegen ist eben auch Habeck so vorsichtig und sagt, mir ist das alles zu statisch. Das andere ist, das sehen wir ja aber eben auch gerade an der Preisentwicklung, wenn so ein Schritt, dass eben auch Unternehmen jetzt ihre Produktion senken müssten, wenn sie eben weniger produzieren könnten, dann würde das ja die Preise massiv nach oben treiben. Also obwohl wir ja eh schon im Augenblick eine Preisexplosion erleben und das würde dann natürlich dann auch dazu führen, dass eben Einkommen weiter entwertet werden, dass die Menschen sich weniger kaufen können. Also auch das ist eben so eine Entwicklung, die ist nicht so richtig einkalkulierbar. Und deswegen sagt zum Beispiel auch der Wirtschaftsminister jetzt nur zu sagen, naja, wenn die Firmen dann ihre Produktion drosseln und vielleicht auch Leute entlassen müssten, dann kommen wir mit der Kurzarbeit springen da ein. Also das ist sicherlich zu kurz gedacht.
Jörg, die sogenannten Wirtschaftsweisen, danach will ich zum Schluss noch kurz fragen. Die hast du eben auch schon erwähnt. Die haben ja ihre Wachstumsprognose beziehungsweise ja das sinkende Wachstum heute vorgestellt, ihre Prognosen. Und zugleich hat sich eine der Wirtschaftsweisen, Veronika Grimm, zu Wort gemeldet und hat gesagt, sie würde jetzt angesichts dieser Entwicklung doch eine Verlängerung der Atomkraftlaufzeiten fordern. Und da hat sie ausdrücklich hinzugefügt, sie hätte ihre Meinung da geändert. Hältst du das auch für plausibel, dass wir jetzt doch die Atomkraftwerke länger am Strom lassen?
Also bislang muss man sagen, hat Robert Habeck das ausgeschlossen. Er hat das geprüft. Es war jetzt nicht so, dass er von vornherein gesagt hat, aus grünideologischer Sicht bin ich da einfach strikt dagegen, sondern er hat das prüfen lassen. Und sein Argument war bislang immer so, dass man gesagt hat, auch die ganzen Zertifizierungsverfahren, die ganzen Sicherheitsüberprüfungen, die gehen eben nur noch bis Ende des Jahres, weil dann müssen ja die letzten Meiler vom Netz. Das heißt, wenn man die jetzt verlängert, dann muss das alles wieder aufgerollt werden. Das dauert Zeit. Und er hat auch gesagt, selbst wenn diese beiden Meiler am Netz bleiben, das reicht natürlich bei weitem nicht aus, um jetzt einen kompletten Gasverlust sozusagen wettzumachen. Also bislang ist der Stand schon der, dass Habeck sagt, es macht keinen Sinn, jetzt wieder bei der das Paket der Kernenergie aufzuschnüren. Aber man muss natürlich auch sehen, wir leben in dynamischen Zeiten und am Ende könnte es natürlich auch sein, dass man das dann doch relativiert und sagt, besser, wir haben zwei AKWs am Netz, wie auch immer deren Sicherheitsprüfung ausfällt, als gar nichts. Also ist immer auch möglich, aber Stand jetzt ist eben so, dass der Wirtschaftsminister das ausgeschlossen hat.
Okay, ich hole trotzdem die Wärmflasche raus heute Abend und die Heizung ist ausgeblieben. Fällt ja jetzt auch nicht ganz so schwer bei dem schönen Wetter, aber wir sind alle aufgerufen, unter anderem von der Bundesnetzagentur, Energie zu sparen. Das soll hier auch nicht unerwähnt bleiben. Jörg, ich lasse dich mal weiterarbeiten. Du bist heute ein vielgefragter Mann bei uns im Hauptstadtstudio. Danke für deine Analyse und deine Antworten und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Im Nahen Osten sind insgesamt 11 Menschen in den letzten Tagen bei Anschlägen getötet worden. So viele Opfer gab es zuletzt bei einem Selbstmordanschlag in Tel Aviv im April 2006. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat am Dienstagabend ein 27-jähriger Palästinenser mit einem Sturmgewehr des Typs M16 das Feuer auf Passanten eröffnet. Zwei der Opfer waren Einwohner der mehrheitlich streng religiösen Stadt Bnei Brak, wo das Attentat stattgefunden hat. Über die Lage vor Ort habe ich am frühen Nachmittag mit unserem Korrespondenten Benjamin Hammer in Tel Aviv gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum auf Passanten, also Zivilisten, geschossen wurde.
Also wir müssen die Sachen grundsätzlich noch mit Vorsicht formulieren, denn der Anschlag, der vermeintliche Anschlag, der wahrscheinliche Anschlag, da merkst du es schon, ist ja noch nicht lange her. Es deutet etwas viel auf einen Terroranschlag hin. Da geht es schon darum, gezielt Zivilisten anzugreifen. Der mutmaßliche Täter hatte wohl eine Verbindung in die Gegend, soll da auf einer Baustelle gearbeitet haben, kannte sich womöglich aus. Das ist alles recht spekulativ, aber das erweckt schon sehr den Eindruck eines Terroranschlags. Das heißt, es sollte gezielt im Herzen von Israel in einem Vorort von Tel Aviv dieser Angriff stattfinden und es sollten gezielt Zivilisten getötet werden.
Gut, du formulierst noch sehr vorsichtig, sollte es jetzt kein Terroranschlag sein, hätten wir es, ich setze das ausdrücklich in Anführungszeichen, mit einem normalen Anschlag zu tun, etwa eines psychisch kranken Täters oder was, welche anderen Ermittlungswege verfolgen die Behörden?
Nein, also die Behörden, die sprechen schon von einem Terrorangriff und es gibt teilweise einen verschwimmenden Bereich hier in der Region zwischen auch teilweise psychisch motivierten Taten, beispielsweise wenn jugendliche Palästinenser 16, 17 mit einem Küchenmesser einen Angriff starten. Das nennen die Israelis einen Terrorangriff, das kann man auch so nennen, da steht aber manchmal oftmals hinter, dass diese jungen Männer und Frauen sich das Leben nehmen wollen und zwar in Ehren und glauben, dass wenn sie mit einem Küchenmesser zum Beispiel auf israelische Soldaten zugehen, das dann ehrenvoll geschieht. Da sind also Terror und teilweise Tragik dieser ganzen Lebensgeschichte bei den jungen Menschen recht nahe. In diesem Fall geht es um einen Mann Mitte 20, der mutmaßlich Verbindungen hatte zur Fatah-Bewegung des palästinensischen Präsidenten Abbas, möglicherweise auch zum bewaffneten Arm, den Al-Aqsa-Brigaden dieser Fatah-Bewegung und israelische Militäranalysten, die sich noch besser auskennen als ich und aber auch Geheimdienstinformationen haben, gehen davon aus, dass dieser Mann nicht ganz alleine gehandelt hat, dass ihm also geholfen wurde auf seinem Weg vom Westjordanland nach Israel, dass ihm vor allem aber geholfen wurde mit dem Gewehr, einem M16-Gewehr. Das ist leider in dem Fall eine sehr mächtige Waffe, eine sehr gefährliche Waffe. Die soll der Attentäter erhalten haben in Israel oder an der Grenze. Und all das deutet darauf hin, dass das ein geplanter Terrorangriff ist und wir es hier nicht mit der Verzweiflungstat oder einem Amoklauf oder wie auch immer wir das formulieren, zu tun haben. Ich formuliere vorsichtig, denn es wird ja von uns erwartet, dass wir Terror so benennen und das tue ich an der Stelle.
M16, das ist ein Sturmgewehr, habe ich gelesen. Ich kenne mich da selber auch nicht besonders gut aus. Du weist darauf nochmal ausdrücklich hin, wahrscheinlich auch, weil das ein Beleg dafür sein könnte, dass es eben doch militante Kreise sind, die dahinter stecken, weil man so ein Sturmgewehr nicht einfach mal bei einem Waffendealer um die Ecke kaufen kann, nehme ich an.
Genau das ist so und das muss die israelische Polizei und die israelische Armee besorgen. Es ist bekannt, dass es unter militanten Palästinensern im Westjordanland, im Gazastreifen erst recht Waffen gibt. Aber natürlich gibt es immer die Furcht, was ist, wenn diese Waffen gegen Israel, in Israel eingesetzt werden. Und bei aller Gefahr von den Messerangriffen, die wir sehen, ist es natürlich deutlich gefährlicher, wenn ein Schütze, der möglicherweise auch noch ausgebildet ist in der Nutzung dieser Waffe, damit auf Zivilisten schießt. Und das haben wir ja gestern gesehen, 5 Todesopfer, das ist eine hohe Zahl innerhalb von einer kurzen Zeit. Das ist möglich gewesen aufgrund dieses Gewehrs.
Und dieser Anschlag gestern Abend, am Dienstagabend, der hat stattgefunden in Bnei Brak. Korrigier mich bitte, wenn ich das falsch ausspreche.
In Bnei Brak, genau.
Bnei Brak, ein besonders religiöser Stadtteil in Tel Aviv. Das ist sicherlich mutmaßlich kein Zufall gewesen, dass es gerade dort stattfand?
Da müssen wir aufpassen. Wie gesagt, es könnte sein, dass der mutmaßliche Attentäter Verbindungen hatte in die Gegend, weil er dort gearbeitet haben soll. Jetzt zu sagen, der hatte gezielt ultrareligiöse, streng religiöse Juden im Blick, da wäre ich vorsichtig. Was wir aber sagen können, ist, dass sich Bnei Brak im Herzen von Israel befindet, eben an dieser so wichtigen Stadt Tel Aviv. Hier in Tel Aviv selbst hat sich jetzt mehrere Jahre lang kein großer Terroranschlag mehr ereignet. Und das trifft dieses Land schon nochmal auf eine besondere Weise ins Mark, wenn, wie das gestern hier geschehen ist, Sirenen im Großraum Tel Aviv zu hören sind. Bei mir hat gleichzeitig das Handy immer wieder gebimmelt, weil ich Push-Meldungen bekommen habe, dass da eben sich ein möglicher Anschlag in einem Vorort von Tel Aviv zugetragen haben soll. Ich habe es aber auch gehört, weil einfach sehr, sehr viele Sirenen von Rettungsfahrzeugen zu hören waren. Und das ist etwas, was sehr wahr und sehr ernst genommen wird, dass es seit längerem eben zu einem Anschlag im Herzen von Israel gekommen ist und ganz wichtig, ja nicht zu einem, sondern in den vergangenen 7 Tagen zu 3 Anschlägen. Der erste in Beersheba, einer Wüstenstadt, aber auch einer großen Stadt in der Wüste von Israel, der andere in Hadera, nördlich von Tel Aviv. Das sind alles Städte, die ganz normal im Zentrum von Israel liegen und das trifft gerade das Land doch sehr ins Mark, dass es innerhalb von kurzer Zeit 3 Anschläge gab, alle tödlich.
Und weil die Nachrichtenlage noch so fragil ist, füge ich noch hinzu mit der Frage an dich, ob du das so bestätigen kannst, dass es heißt, beide Anschläge in den Tagen davor, die sollen von Arabern mit israelischer Staatsangehörigkeit verübt worden sein und alle 3 Täter sollen Unterstützer des Islamischen Staats sein, der Terrororganisation. Kannst du das so bestätigen, diese Angaben?
Also es ist richtig, dass den beiden ersten Attentätern vom ersten Attentat in Beersheba und vom zweiten Anschlag, das waren zwei in Hadera, in beiden Fällen Verbindungen zum selbsternannten Islamischen Staat nachgesagt werden. Da kursiert auch ein Video, wo die beiden Hadera-Attentäter sich vermeintlich bekennen und auf den Islamischen Staat schwören. Das ist eine relativ neue Komponente. Der IS bei allem Israel-Hass, bei allem erklärten Israel-Hass, hat relativ wenige Anschläge in der Vergangenheit hier verübt bzw. verüben können. Auch das besorgt die Ermittler, möglicherweise ja auch jetzt, dass Nachahmer das auch machen wollen. Der gestrige Anschlag, wenn ich das richtig sehe aus meiner aktuellen Informationslage, dieser Attentäter, dieser Mann hatte keine direkten Verbindungen zum Islamischen Staat, wenn dann eben eher zur Fatah-Bewegung beziehungsweise zum bewaffneten Arm der Fatah-Bewegung.
Danke für diese Klarstellung, Benjamin. Ich möchte noch auf ein anderes Zitat zu sprechen kommen, das ich von einem Hamas-Sprecher gelesen habe, der einen Zusammenhang herstellt zu dem sogenannten Negev-Gipfel, der gerade vor wenigen Tagen in der Negev-Wüste in Israel stattgefunden hat. Und der Hamas-Sprecher hat diesen Gipfel einen Gipfel der Schande genannt. Gibt es da nach deiner Vermutung, vielleicht müssen wir das zuerst noch erklären, das war ein Treffen der Außenminister von Israel, aber auch mehrerer arabischer Staaten und der USA, wo man, glaube ich, unter anderem die wirtschaftliche Zusammenarbeit verstärken wollte. Und die Hamas zumindest nennt dieses Zusammentreffen einen Gipfel der Schande. Gibt es da einen Zusammenhang zu den Terrortaten jetzt?
Auch da muss ich vorsichtig formulieren. Ich kann nicht so tun, als ob ich da den kompletten Überblick habe. Den hat gerade niemand. Wenn ich mich aber ein bisschen rauswagen darf, dann würde ich sagen, es gibt da keinen direkten Zusammenhang. Es ist natürlich eine Chance für die Hamas im Gazastreifen bei einem ungeliebten Gipfel. Warum, komme ich gleich drauf. Und nach einem Anschlag, solche Anschläge werden von der Hamas in der Regel begrüßt, eine Verbindung herzustellen und zu sagen, na klar, unsere Helden, die haben das gemacht, aber dass tatsächlich diese Attentäter rausfahren, weil sie vorher eine Order bekommen und die Order lautet, wegen dieses Gipfels müssen wir jetzt ein Zeichen setzen, da bin ich eher skeptisch. Das ändert nichts daran, dass sich praktisch alle Palästinenser durch diesen Gipfel, wenn wir jetzt kurz einen Cut machen können, durch diesen Gipfel verraten fühlen, im Stich gelassen fühlen und sagen, es kann doch nicht sein, dass unsere vermeintlichen arabischen Brüder und Schwestern, Klammer auf, Marokko, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Israel kommen, ohne unsere Beteiligung, ohne dass wir eingeladen wurden, ohne dass die Besatzung des Westjordanlandes beendet wurde, ohne dass wir einen eigenen Staat haben und auf einmal Shake Hands machen und Pressekonferenzen geben. Da ist in der Tat der Ärger der Palästinenser groß und es zeigt gleichzeitig, dass die Palästinenser in Teilen der arabischen Welt wenig Unterstützung mittlerweile haben, bis isoliert sind.
Ja, wenn wir noch mal ganz kurz bei diesem Exkurs bleiben, der ja Teil des ganzen großen Bildes ist, hast du eine Erklärung dafür, warum sich die vier teilnehmenden arabischen Staaten nicht dafür eingesetzt haben, dass die Palästinenser an diesem Gipfel teilgenommen haben?
Ich befürchte, oder aus palästinensischer Sicht befürchte ich, dass sie es tatsächlich nicht so ernst nehmen. Es gibt natürlich Lippenbekenntnisse. Es gibt und gab auf der Pressekonferenz die Vertreter Bahrains, Marokkos und Ägyptens, die gesagt haben, natürlich haben wir die Palästinenser im Blick und natürlich muss es eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Aber ich glaube, der Außenminister der Emirate, freiwillig oder unfreiwillig, war da noch ehrlicher. Er hat von Business gesprochen, von Business Opportunities zwischen Israel und den Emiraten. Es geht auch um die gemeinsame Rivalität bis Feindschaft zum Iran, die verbindet. Und dieser emiratische Außenminister hat das Wort Palästinenser kein einziges Mal in den Mund genommen. Und das passt auch zum Twitter-Auftritt zum Beispiel seines Botschafters in Tel Aviv. Also Da ist in der Tat das Interesse an den Palästinensern nicht so groß und man möchte jetzt mit Israel gemeinsame Sachen machen und nicht mehr darauf warten, dass dieser seit Jahrzehnten ungelöste Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern gelöst wird, wo ja manche im Moment sagen, gerade in diesen Tagen und Wochen, das wird nichts in den nächsten Jahrzehnten.
Dann kommen wir nochmal auf die aktuelle Nachrichtenlage zu sprechen, nämlich die Anschläge, die wir jetzt in den letzten Tagen in Israel, über die wir jetzt gerade sprechen. Wie reagiert darauf die israelische Regierung?
Natürlich mit dem Versprechen erst einmal, wir kümmern uns drum, wir schaffen das. Verteidigungsminister Benny Gantz hat gesagt, wir werden alles einsetzen, alles in unserer Macht Stehende tun, um den Terror zu unterbinden, um diese Terrorserie, davon spricht er schon, zu unterbrechen. Natürlich geht es darum, der Bevölkerung zu sagen, wir haben das im Griff. Aber hinter den Kulissen gibt es schon auch Kritik aus Reihen des Inlandsgeheimdienstes. Man habe gerade gegenüber arabischen Israelis, der gewaltvollen Minderheit, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, nicht die Erkenntnisse, die man braucht. Aber wir sehen gerade in diesen Stunden Verstärkung von der Präsenz der Armee, die unterstützt auch die Polizei, Festnahmen im Umfeld des Attentäters. Das gehört jetzt dazu, da geht es um eine Kombination aus Stärke zeigen und tatsächlich auch dem Versuch, jetzt mögliche weitere Anschläge zu unterbinden. Denn die Furcht ist immer, dass Anschläge auch auf privater Ebene und ohne, dass die jetzt groß organisiert sein müssen von Terrorgruppen, bei individuellen möglichen Attentätern was auslösen im Kopf. Also die gucken das im Fernsehen, die sehen das auf Social Media und entscheiden sich dann aufgrund der Berichterstattung über den Angriff, das mache ich jetzt auch. Und das ist etwas, wovor sich Israel sorgt, dass jetzt ein Anschlag den nächsten sozusagen inspiriert.
Benjamin, wir haben vorhin schon über die Opfer des Anschlags von gestern Abend gesprochen. Da möchte ich noch eine Frage nachholen, denn unter den Toten waren auch zwei Ukrainer. Das lässt natürlich aufhorchen in diesen Tagen. Was weißt du darüber?
Sehr, sehr wenig. Die Namen und nur die Vornamen, glaube ich, sind erst vor ganz kurzem, wir zeichnen ja so am Nachmittag, am frühen Nachmittag auf, veröffentlicht worden. Die ukrainische Botschaft hat mittlerweile bestätigt, dass Ukrainer ums Leben gekommen sind. Zwei jüngere Männer, wohl keine Flüchtlinge, sondern Arbeiter. Jetzt muss ich vorsichtig wieder formulieren, das sind alles frische Informationen. Es sieht aber nicht so aus, dass das Männer sind, die erst vor ganz kurzem aus dem Krieg hier hingekommen sind. Das ändert aber natürlich nichts an der Tragik, dass da zwei junge Männer gestern ihr Leben verloren haben.
Eine Frage, die mich auch noch interessiert, ist, dass einige Beobachter, einige Berichterstatter einen Zusammenhang herstellen zwischen den Anschlägen dieser Tage in Israel und den aufkommenden Feiertagen, vor allem dem beginnenden Ramadan Anfang April. Siehst du da auch einen Zusammenhang? Und wenn ja, wie erklärst du den?
Ja, das kann gut sein. Es ist so, dass Religion und Konflikt sich hier in der Region immer wieder bedingen. Wir sehen einfach natürlich, gerade wenn wir auf Jerusalem schauen, dass Religion auch nicht nur was Schönes ist für viele, sondern auch Zündstoff für Kriege, für Konflikte, für Attentate. Und in der Zeit des Ramadan, des Fastenmonats, kommt es häufiger zu Eskalationen, kommt es häufiger zu Demonstrationen, zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern. Und diesmal ist es aus Sicht der Sicherheitsbehörden noch heikler, noch angespannter, denn zum ersten Mal seit Jahren fallen die Feste der drei großen Weltreligionen aufeinander zeitlich zusammen. Ramadan, das jüdische Pessachfest und das christliche Osternfest. Und da laufen seit Tagen eigentlich im Hintergrund Bemühungen zwischen Israelis und Palästinensern, zwischen Israelis und Jordaniern, zwischen Israelis und den Amerikanern, um zu deeskalieren. Da werden heikle Gerichtsurteile verlegt. Da werden die Arbeitsgenehmigungen für Menschen aus dem Gazastreifen aufgestockt. Das war der Versuch, diese Zeit zu beruhigen. Soweit kann es auch noch kommen, wenn es sich jetzt beruhigt. Ja, wir haben eine Terrorserie, aber mal schauen, was die nächsten Tage zeigen. Aber religiöse Feste haben hier immer das Potenzial, für einen Knall zu sorgen. Und ein Wort noch zum Beispiel Religion. Ein jüdisch-israelischer Extremist, Itamar Ben-Gvir, der in der Knesset sitzt, ein ja, wirklich radikaler Parlamentarier, der möchte, wenn ich es richtig im Kopf habe, morgen auf dem Tempelberg, auf Arabisch Haram al-Sharif, wo die jüdischen Tempel standen, wo heute die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom steht. Vor 22 Jahren ungefähr brach die zweite Intifada aus, nachdem Ariel Sharon, damals Oppositionspolitiker, auf diesen Tempelberg ging. Das ist immer eine ganz, ganz heikle Nummer. Und Itamar Ben-Gvir ist verhasst bei den Palästinensern als Extremist. Der möchte da morgen im Rahmen einer Machtdemonstration hoch. Und das könnte die Lage weiter deeskalieren.
Eine letzte Frage noch, Benjamin. Wenn solche Ereignisse, solche Termine anstehen und die Menschen jetzt sowieso in Israel in den letzten Tagen durch die Anschläge wieder ja, in Alarmstufe oder in Alarmbereitschaft gebracht sind, was macht das mit den Menschen? Du hast es vorhin von dir selber schon ein bisschen beschrieben, wie du reagiert hast. Geht jetzt in Israel wieder die Angst um? Werden da vielleicht auch Erinnerungen an den Krieg letztes Jahr im Mai wach?
Also die Anspannung steigt schon. Ich kann kurz privat erzählen, dass unsere Kita heute rumgeschickt hat. Wir bleiben im Vorgarten unserer Kita. Wir machen erstmal keine Klassenausflüge. In unserem Viertel fährt die Polizei rum und macht Patrouillen. Das zeigt natürlich, dass die Nervosität da ist. Die Menschen denken gerade auch an die zweite Intifada. Gerade vor 20 Jahren, wirklich fast genau vor 20 Jahren, hatten wir den Höhepunkt der zweiten Intifada. Zahlreiche Anschläge auf israelischer Seite durch Palästinenser, eine Gegenoffensive der Israelis. Und die Leute erinnern sich daran. Und gerade jetzt, 20 Jahre danach, und wenn in der Frequenz der Terror näher kommt, dann macht das was mit den Menschen. Denn aus Perspektive von Tel Aviv, aus Perspektive von Haifa, gab es Terror im Westjordanland, im Besetzten, in Jerusalem, aber eben nicht an der Küste. Das war glücklicherweise in den letzten Jahren wirklich die sicherste Zeit für Israelis, weit weg von den Zuständen der zweiten Intifada. Und drei Anschläge innerhalb von 7 Tagen und Sirenengeheul, das man erstmals wieder mit möglichen Terroranschlägen in Verbindung bringt, wo man eigentlich 20 Jahre gedacht hat, nee, das ist ein Krankenwagen, der jemand normal ins Krankenhaus bringt. Ja, das macht was mit den Menschen. Und ein israelischer Journalist hat heute gesagt, die Menschen fühlen sich im Moment so unsicher wie seit der zweiten Intifada nicht mehr.
Benjamin Hammer, unser Korrespondent für das Deutschlandradio, für den Deutschlandfunk in Tel Aviv in Israel. Ich danke dir für deine Schilderung.
Sehr gerne.
Und alles Gute. Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast. Der Tag. Unser zweites Gespräch mit Benjamin Hammer ist zugegeben etwas länger geworden als sonst. Ich habe darüber vorhin mit Tobias Armbrüster diskutiert, der ja auch regelmäßig diesen Podcast moderiert und Gastgeber ist. Und wir waren unterschiedlicher Meinung, ob dieses Gespräch zu lang ist oder nicht, ob es zu viele Themen enthält. Ich habe daraufhin zu Tobias gesagt, ich frage einfach mal nach, hier jetzt in diesem Podcast, sollten wir die Gespräche grundsätzlich eher kürzer halten oder sollten wir sie, wenn das Thema es hergibt, auch einmal in Überlänge senden. Ich freue mich auf Rückmeldung darüber und wünsche noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer Sie diesen Podcast hören. Tschüss, sagt Barbara Schmidt-Matern.